Dankeschön. Heute wollen wir über das Leben sprechen. Ich spreche die ganze Woche schon über Gesundheit und ja, vieles mehr. Und mein Thema heute ist, gewinne das Leben, gewinne dein Leben. Ich weiß nicht, ob du schon ein Schnäppchen irgendwo gekauft hast und gemerkt hast, das hat sich gar nicht gelohnt. Ja? Du hast keinen Nutzen davon. Ich habe mal im Autokino ein Auto gekauft. Also es war günstig, es ist ein Opel-Rekord gewesen. Ja, und ich fahre los, also das Auto lief, als ich gekauft habe, bin eingestiegen, es lief und dann, als es, der Motor warm war, da blieb er plötzlich stehen. Und ich musste mit dem Schraubenzieher das Auto wieder anlassen, also ich habe große Probleme gehabt. Dann musste ich gehen in die Werkstatt, musste einen neuen Anlasser kaufen und da waren die Reparaturkosten größer, als das Auto wert war. Ich dachte, ich habe ein Schnäppchen. Und so viele Leute denken auch, ich habe ein Schnäppchen, wir haben einen Gewinn oder was weiß ich, und wir haben doch keinen Gewinn, in aller Liebe. Also, mein Thema ist, gewinne das Leben. Wir sind erst nach den Fehlern, nach der Lektion etwas schlauer, aber zuerst muss man Lehrgeld zahlen. Und wir sind auf der Welt, um aus unseren Fehlern zu lernen, aus Enttäuschungen, Problemen, Krankheiten, Krisen, was auch immer ist. Und Gott hat dazu erwählt, dass wir das Leben gewinnen. Gewinne das Leben, lerne das Beste für dein Leben. Und je mehr Fehler du machst, halt dich fest, desto schlauer bist du nachher. Also mich kann heute niemand so schnell reinlegen. Dann lass ich mir schon die Adresse geben und vieles andere mehr, was der alles investiert hat in das Auto und vieles mehr. So, und deshalb, wir sollen aus den Fehlern lernen. Gott erlaubt uns, dass wir scheitern. Entschuldigung, dass ich das sage. Ich versuche dir zu erklären, nicht, wenn du an Gott glaubst, dann wirst du gewinnen auf der ganzen Linie. Aus den Gewinnen lernst du nicht viel, sondern aus den Verlusten. Aus denen lernst du am allermeisten. Ja. Gott erlaubt, dass wir scheitern, dass die Beziehung scheitert, dass wir in eine Krise reinkommen, dass wir krank werden, dass wir eine Katastrophe erleben müssen oder einen Krieg, wie jetzt die Leute in der Ukraine. Ja. Wir lernen aus den Fehlern. Und jetzt muss man das überwinden mit dem Guten. Und was ist das Gute? Ja, dass man sich nicht ärgert, dass man nicht depressiv wird, dass man nicht frustriert wird, dass man sagt, also ich werde ja nur betrogen. Nein, wir sollen aus allem das Beste machen. Auch wenn mal was kaputt geht, wenn man betrogen wird oder ausgenutzt wird. Wir sollen lernen aus den Fehlern, aus dem Versagen, aus dem zu kurz kommen. Du hast gerade vielleicht gebetet und es kam ganz anders, als du gebetet hast. Ja, da bist du erst recht krank geworden. Da bist du erst recht schwach geworden. Erst recht kamen die Probleme. Ja, und dann bist du auf Gott wütend. Warum hat Gott uns zugelassen? Das waren auch die Israeliten. So, sie sind ausgezogen aus Ägypten, voller Freude, behängt mit Gold. Und wie sie dann marschiert sind. Und dann kamen sie ans Rote Meer und plötzlich geht es nicht mehr weiter. Plötzlich stehen sie da links. Jetzt die Berge, rechts die Berge, vor ihnen das Meer und hinter ihnen die Ägypter, die sie verfolgen. Und dann stehen sie da und dann schreien sie zu Gott und Gott sagt, seid still, ihr lernt hier eine Lektion. Ja? Und sie waren wütend auf Gott, warum hast du uns rausgeführt? Lass uns doch zurückgehen, hat einer von den Ägyptern gesagt, also von den Juden gesagt, wir wollen wieder lieber in Ägypten sterben als hier in der Wüste. Du bist keine paar Meter gelaufen und die Kinder Israel waren auch gerade übers Meer gekommen, die haben Sieg erlebt und dann kamen sie an eine Stelle nach 3 Tagen, wo das Wasser bitter war. Die haben sich so eher so gefreut, jetzt haben wir Wasser gefunden, so ein Schnäppchen gemacht und das war wieder nichts. Und dann murrten sie wieder, sie wollten immer wieder zurück nach Ägypten gehen, wieder das alte Leben leben. Und so mussten sie 40 Jahre durch die Wüste tippeln und lernen aus ihren Fehlern das Leben zu gewinnen. Gott erlaubt das Scheitern in aller Liebe. Gott will uns etwas zeigen durch die Bewährung und was auch immer ist. Als ich das günstige Auto kaufte und so weiter und dann die Reparaturen teuer waren, als ich gedacht habe, dann habe ich etwas gedacht und etwas gelernt aus diesen Fehlern. Und ich dachte, guck mal, die Ingenieure, als sie das Auto geschaffen haben oder konstruiert haben, entworfen und produziert haben, das Auto lief ganz gut, stotterte nicht. Ist immer angesprungen, hat kein Öl verloren, also was bei meinem Auto alles der Fall war. Und ich will hier eine Botschaft rüberbringen. Gott hat uns auch nicht geschaffen, wie wir jetzt im Augenblick sind, so runtergewirtschaftet, bankrott, ja, verkommen, wir springen nicht mehr an oder wir kriegen den Draht nicht mehr oder wenn wir unser Leben anschauen, wie es uns gerade geht. Ich möchte dich einladen, achte auf die Verheißungen Gottes, auf den Plan für dein Leben. Gott hat einen guten Plan für unser Leben in aller Liebe. Ich lese in Johannes 15, Vers 16 nach der Amplified Bibelübersetzung. Und dort heißt es, da ist die Rede von der Rebe. Ich habe euch erwählt, sagt der Herr. Gott hat dich und mich erwählt. Ja, und er sagt, du hast mich nicht erwählt. Ich habe dich erwählt, dass du hingehst und viel Frucht trägst, dass du was nützt. Ich habe dich gepflanzt, dass du, ja, weiterhin trägst und deine Frucht bleibt und so weiter. Und wenn du viel Frucht hast, wirst du viel Freude haben an deinem Leben und das Leben genießen. So heißt es in der Amplified Bible-Übersetzung. Ja, und damit kann der Vater geehrt werden. Beachte, Gott hat dich für dich entschieden, hat sich für dich entschieden, dich erwählt. Ja, da gab es Haufen Triebe, Haufen Reben, aber der hat alle anderen abgeschnitten und nur dich hat er gelassen und dich hat er angebunden an der Draht, am Seil. Ja. Und du hast dich durchgesetzt. Stell dir mal vor, danke Gott, dass du auf dieser Welt bist. Du hättest auch ein anderer Mensch werden können. Millionen von Samen werden da in Mutterleib hineingepflanzt und du hast dich durchgesetzt, weil du der Stärkste, der Klügste warst und was auch immer warst. Du hast anderen alle verdrängt und dich gibt es heute. Ja, danke Gott. Ja, und jetzt heißt es, dass wir von Gott geplant sind. Ich habe dich geplant, ich habe dich gewollt von Anfang an, von der Stunde deiner Geburt. Er hat uns so eingerichtet und so angebunden, dass wir viel Frucht bringen und das bleibt. Und wenn diese Frucht bleibt, werden unsere Gebete erhört. Darüber will ich sprechen hier. Ja, gewinne dein Leben. Gewinne dein Leben. Mach aus deinem Leben jetzt etwas hier. Du bist jetzt hier auch dich, um durchzusetzen. Nicht nur Ellenbogen und gucken, wie das dich durchkommt, über Leichen gehen. Nein, du musst lernen, mit dir selber fertig zu werden. Und du merkst, zu welchem Zweck du gepflanzt bist, zu welchem Zweck du gezeugt worden bist. Und da heißt es in meiner Bibel, damit du hingehst und Frucht bringst und weiterhin Frucht trägst, damit deine Frucht dauerhaft bleibt. Es ist eine wunderbare Sache, wenn man im Willen Gottes ist. Und Gottes Wille ist für unser Leben unveränderlich. Gottes Wille ist, dass wir Frucht bringen, dass wir Nutzen von unserem Leben haben und dass wir weiterhin Frucht bringen und noch weiter Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibt. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Und wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Mit anderen Worten, du wurdest geboren, um zu gewinnen, nicht um zu verlieren, um zu krepieren oder was auch immer ist. Du wurdest geboren zum Leben. Du bist geboren, dass du in Gott aufgehst, dass du dein Leben verwirklichst. Denk darüber nach. Und das habe ich aus meinem Kauf von meinem Auto gelernt, verstehst du? Am Anfang war das Auto okay, war alles in Ordnung, als es konstruiert wurde, als die Fabrik da verließ. Aber dann, was haben die Leute runtergewirtschaftet, das Auto, was haben sie daraus gemacht? Du wurdest von Gott entworfen für einen guten Plan, für einen guten Zweck. Denk darüber immer nach und besinne dich. In Jeremia Kapitel 29, Vers 11 heißt, da sagt Gott, denn ich kenne deine Pläne, die ich für dich habe, Pläne, die dir Wohlstand und Fülle und Guthaben bringen sollen und dir nichts schaden sollen. Ich kenne deine Pläne, ja. Pläne der Hoffnung und Pläne der Zukunft. Ich kenne deine Pläne. Die habe ich mitgeschickt. Mit der Betriebsbeschreibung oder Betriebszulassung. Konzentriere deine Aufmerksamkeit, ja, auf das Wort, auf diese Verheißung. Ich kenne deine Pläne, die ich für dich habe. Das erklärt Gott hier zu uns. Und prägt diesen Punkt. Gott kennt die Pläne für mein Leben. Er weiß, was ich soll, was ich kann. Ja, und prägt es in deinem Gehirn. Das sind die Einzigen, die von Gott in Bezug auf dein Leben anerkannt werden, seine Pläne, dein Wille geschehe. Alle Dinge dienen uns zum Besten und vergiss deine Pläne. Wir Menschen machen gerne unsere Pläne, ja? Oder leben die Pläne unserer Eltern aus oder unserer Gesellschaft, des Lehrers oder was auch immer sei. Glaube an Gottes Pläne, ja? Blick auf sie, akzeptiere sie, verstehe sie, ja? Lass dich darauf ein. Und merke es dir, Gott hat gute Pläne für mein Leben, gute Gedanken. Und das steht in der Bibel, ich habe nicht Gedanken des Leides oder der Katastrophe, der Krisen, sondern ich habe Gedanken des Friedens für dich, etwas extra. Ja, du bist kein Massenprodukt von der Stange. Nein, Gott hat für dich was Besonderes, Einmaliges, Einzigartiges vorbereitet. Du bist keine Massenware, ich habe einen Plan für dich. Ja. Gott hat Gedanken des Friedens mit dir, herrliche Gedanken, Ich tröste mich immer wieder, wenn ich so mein Leben habe, wo mal was eine nicht klappt und das andere manchmal nicht klappt. Auch ich habe in meinem Leben solche Fälle, dass nicht klappt. Weiß ich. Ich denke immer wieder, ja, hör auf deine Pläne auf und lass Gott dein Leben planen und nicht von anderen Leuten, dass du lebst und geplant wirst. In Taj Mahal in Indien, da ist ein wunderbares Denkmal. Da war ich, als ich in Agra war, da war ich dort und da ist im 17. Jahrhundert ein Denkmal gebaut worden von einem Scheich, ein Kunstwerk. Ja, und er wollte für seine Frau ein Grabmal bauen hier. Und ich könnte über dieses Taj Mahal eine Predigt halten. Und werde ich vielleicht irgendwie zwischendurch mal halten. Und Taj Mahal ist ein Wunderwerk. In diesem Grabmal, für seine Frau, da sind die ganzen Edelsteine aus der ganzen Welt, von Amerika, Südamerika. Und sogar Bernstein ist drin, in der Dekoration, in der Verzierung eingebaut. Also ein Wunderwerk. Nur für die eine Frau, ja. Das hat der Schah alles aus Liebe gemacht. Und auch Gott hat für uns etwas Wunderbares geplant. So ein Denkmal, Taj Mahal. Ja, ja. Gott baut etwas Schöneres als das noch für uns. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz je geglaubt hat. Und dieses Taj Mahal, das ist unser Körper. Schau doch deinen Körper an. Ja, auch wenn ich jetzt schwitze im Augenblick. Wir haben draußen 35 Grad, habe ich in meinem Auto gelesen. Ja, aber unser Körper ist ein wunderbares Werk von 92 chemischen Elementen. Wir haben alle Elemente, die hier auf diesem Planeten Erde gibt. Wir haben alle diese Elemente in unserem Körper. Ja, alle drin, alles verbaut. Unser Leib ist ein Wunderwerk, viel schöner als das Taj Mahal. Ja, unser Leib besteht aus 13 Grundstoffen, 5 gasförmige und 8 feste. Und ja, und dann gibt's Wasserstoff und Kohlenstoff, Stickstoff, Chlor und alles, was du brauchst. 92 chemische Elemente. So wunderbar hat Gott mich gemacht und dich. Jeden Einzelnen, schau dich nur an, stell dich mal im Spiegel und sag, guck mal, das ist der Mann, den du gemacht hast, lieber Gott, oder die Frau. Und wir sind bestimmt für uns das ewige Leben. Wir sind nicht für diese Welt bestimmt. Wir sind für diese Welt viel zu schade. Aber in unser Leben ist der ganze Kosmos sogar verbaut, noch viel mehr. Der ganze Kosmos, das ganze Universum. Mein Thema ist, gewinne das Leben, höre Gottes Wort, glaub der Predigt, auch wenn du nicht vieles verstehst und nicht alles verstehst. Ja, wir haben 92 chemische Elemente in unserem Körper und jetzt haben sie noch 4 andere entdeckt inzwischen. Verstehst du, auch das, was noch gar nicht entdeckt ist, auch das steckt in unserem Körper drin. Gott hat uns wunderbar verarbeitet und dass jedes Organ seine Funktion hat. Der Glaube ist es. Und es muss in unser Herz gesät werden. Denn was nicht gesät wird, wird auch nicht aufgehen, wird auch nicht passieren. Du musst wissen, was erwartet mich, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Das hat Gott für mich vorbereitet. Und das wird auch passieren. Aber was du nicht weißt und, ja, und nicht glauben kannst, ja, ich bin ein Durchschnittsbürger, ja, ich bin nichts Besonderes. Nein, Gott hat dich lieb, er hat dich angenommen und er will dir geben, die ganze Fülle. Wenn du das Wort Gottes nicht hörst, dann kann Gott auch dich nicht führen, kann er dich nicht beschützen, kann er dich nicht lenken, verstehst? Deshalb ist es so wichtig, dass Gott uns führt. Ja, gewinne dein Leben. Kauf nicht jeden Schritt zusammen. Ja, wer den Leib verdirbt, hat Gott einmal gesagt, oder schreibt die Bibel, der wird auch Gott verderben. Also, verdirb den Körper nicht, behalte so gut du kannst, pflege es, heilige es, ja. Du sollst geheiligt werden, der Seele, der Geist und der Leib muss geheiligt werden. Aber aus Unwissenheit, so steht in meiner Bibel auch, geht das Volk Gottes zugrunde. Du musst, ja, Gott hören und Gott muss zu dir sprechen. Weißt du, Gott sprach, erst werde Licht und dann passierte alles nacheinander. Die Sonne wurde erst am dritten Tag geschaffen, dann kamen die Pflanzen, dann kamen die Tiere, dann kam der Mensch. Und ja, so passiert es in Psalm Kapitel 16, Vers 5, da lese ich, der Herr ist mein Gott, mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Gott hat unser Pläne in seinen Händen. Er weiß ganz genau, wie es wird. Ich habe die Tage irgendwo gelesen oder gehört. Wissenschaftler können inzwischen von deiner DNA dich konstruieren, wie du aussiehst. Auch den Neandertaler, verstehst du, mach, dann weißt du, wie der ausgesehen hat. Die können sogar die Landschaft kreieren nach, ja, nach Pollenflügen, nach den Pollen, wie die, was die Polle alles gesehen hat, also pflanzlich. Ja, du hältst mein Leben in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste und das lieblichste Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt er mich, mein Herz auch des Nachts verschießt. Gott redet durch Träume, wie auch immer ist. Investiere in dein Los. Ich habe als Schüler, nicht als Schüler, als Lehrling kam ich in eine Firma und da haben sie gemeinsam Lotto gespielt, also die ganze Gruppe und mitgetippt und haben sie gesagt, machst du nicht mit? Ja, und ich habe mal mitgemacht und ich habe eingezahlt, natürlich, glaube ich, 5 D-Mark damals und dann haben sie was gewonnen und ich habe nur das bekommen, was ich eingezahlt habe, verstehst du? Nur ein paar Groschen, verstehst du? Wenn du nichts in dein Leben investierst, wirst du auch nichts rausholen. Meine Bibel sagt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, so wie ich damals mit dem Lottoschein. Ja, ich habe eingezahlt, glaube ich, von 75 D-Mark, was ich hatte, die 5 D-Mark, verstehst du, habe ich eingezahlt. Wir sind geboren zum Gewinnen und investiere jetzt dein ganzes Leben für die ganze Sache. Meine Bibel sagt, Jesus Christus lehrt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Ja, und wer es verliert, der wird es wiederfinden. Ja, gewinne. Oder gewinne dein Leben. Nur viele Menschen sind Verlierer, die investieren nichts, die leben, die wollen so viel haben wie nur möglich. Der Herr sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und solange der Mensch dem Wort Gottes gehorcht und solange der Mensch das Wort Gottes tat und den Willen Gottes erfüllte, ging es dem Menschen gut. Ja, dann hat er Erfolg gehabt, dann hat er Segen gehabt, dann war er gesund. Solange der Mensch Gott glaubte und ihm vertraute, hat er keinen Mangel und keine Probleme gehabt. Adam im Garten Eden, denke ich nur dran. Ja, er war gesegnet, er war im Paradies, ihm fehlte an gar nichts. Er lebte wie ein König. Das war der Urzustand. Das ist der Plan, wie wir von der Fabrik rauskommen, das Fließband verlassen. Die Pflanzen, sie wachsen und gedeihen von selbst automatisch. Warum? Weil sie noch immer im Urzustand sind. Sie haben nicht gesündigt. Nur der Luzifer, der Lichtengel oder Lichtträger oder wie man ihn nennen will, der verließ Gottes Reich, Gottes Willen. Der griff nach den Sternen, der lebte nicht in seiner Bestimmung. Ja, verführte die Engel und verführte noch den Menschen dazu. Ja, verführte. Und er wurde auf diese Erde geworfen. Er wollte anders sein, als Gott es wollte. Du musst das werden, was Gott von deinem Leben machen wollte. Und dann wirst du ein Gewinner und Sieger auf der ganzen Linie. Nicht, dass du nur das aufbaust, ein bisschen aufputschst und dergleichen und denkst, jetzt kann ich schneller fahren. Ja, es wird nicht besser werden, es wird noch schlechter gehen. Du wirst Probleme bekommen, wenn du etwas aufbaust, verstehst du, ein Fahrzeug, verstehst du, damit es schneller läuft. Das kann nur das leisten, wozu es geschaffen worden ist. Ja, Satan wollte nicht das sein, was Gott wollte. Er wollte nicht arm sein, er wollte nicht immer der Diener sein, nur das Licht halten. Ja, Satan wollte nicht von Gott abhängig sein, werde ein Gewinner. Und ich sage dir hier durch die Blume, wie wird man ein Gewinner, wenn man nicht die Wege Satans geht, sondern die Wege Gottes. Ja, Satan wollte sich nicht immer beschenken lassen, er wollte sich nicht immer versorgen lassen, er wollte nicht immer Bettler sein, lieber Gott, Vater im Himmel, hier bin ich. Ja, ja, er wollte immer reich sein, er wollte mal den Herrn spielen, den Herrgott spielen, ja. Er wollte mal groß rauskommen, er wollte regieren, kommandieren, dirigieren, bestimmen, alles was da ist. Ja, er wollte nicht immer Diener sein. Wir werden Gewinner, wenn wir nicht die Wege Satans gehen. Immer Gott überholen. Gott hat uns ein Gebot gegeben, du sollst ja so werden in meinem Bild, wie ich das möchte. Und Gott ist ewig und Gott hat den Menschen für die Ewigkeit geschaffen, nur nebenbei. Satan wollte sich nicht immer belehren lassen. Er wollte auch mal etwas sagen, etwas angeben, etwas zeigen, was er ist, verstehst du, was er hat. Nicht nur immer wieder sagen, das ist er, der Herr, der Allmächtige, nein. Er wollte die Behauptung verlassen und er hat die Behauptung verlassen, seine Begrenzungen, wo Gott ihn reingestellt hat. Der verführte Mensch hat die göttliche Natur verloren. Die hat er verloren, weil er sich verführen ließ, ja. Aber jeder Mensch hat die natürliche, göttliche Natur in sich. wenn du aufhörst, Gott zu spielen, wenn du Gott wirken lässt, durch dich, Gott durch dich arbeiten lässt. Der Himmel gehört den Demütigen, nicht den Hochmütigen, nicht denen, die sich was einbilden. Die wissen, Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Kraft. Ja, die nicht immer ihre Stärke ausspielen, die sich Gott unterordnen. In meiner Bibel heißt, unterordne dich Gott und dann widerstehe dem Teufel. Dann kannst du gewinnen. Darum hat der Demütige noch überschüssige Kräfte. Warum? Weil er sie nur bewusst einsetzt. Gewinne das Leben, setze deine Kräfte nur bewusst ein, wenn Gott dir sagt, das ist es, geh diesen Weg. Demut ist eine bewusste Haltung. Ich kann, aber ich muss nicht alles machen. Ich kann, ja. Und ich werde auch nicht alles machen, ja. Schau die Versuchung Jesu, mach die Steine zu Brot. Gott ist mit denen und diesen Gotteskinder und denen gehört das Himmelreich, die arm sind am Geist, was das auch immer heißt, die nicht alles tun, was man ihnen sagt zu tun, spring vom Turm runter oder bete den und den an. Nicht alles geben, was man hat, sonst verausgabt man sich. Und das ist so wichtig, Geschwister, dass wir unsere Grenzen kennen. Gott hat uns geschaffen wie er, aber wir kennen unsere Grenzen, wir sind sterblich. Und nicht alles sagen, was du alles weißt. Ja, gewinne das Leben. Ich will dir helfen, ein paar Tipps aus meiner persönlichen Erfahrung, aus der Seelsorge, was auch immer ist. Ja, wie gewinnt man sein Leben? Und du musst auch nicht alles zeigen, was du hast, was du kannst, was du bist, was du weißt. Plaudere nicht, verstehst du? So viele Leute verpetzen sich, verraten sich. Sonst verlierst du das, was wir haben oder was du hast. Du musst nicht allen alles zeigen. Guck mal, wie groß wir sind, wie viele Leute wir sind, wie viel Geld wir haben. Ja, denk an die Geschichte von Hiskia. Gott hat den Hiskia gesegnet und er hätte sterben sollen, aber Gott hat ihm noch dazu 15 Jahre seines Lebens dazugelegt. Und das haben die Babylonier gehört und da kamen Leute von Babylon. Wir wollen den Hiskia sehen, dessen Leben um 15 Jahre verlängert sind. Und der Hiskia ist so ein dummer Esel, Entschuldigung, auch Fromme sind dumme Esel manchmal. Dann zeigt er alle seine Gemächter, sein Reichtum, sein Gold und alles, was er so hat. Ja. Und dann kommt der Prophet und sagt, was sind das für Leute? Ganz fremde Stimmen sind das, ganz fremde Sprachen. Was sind das für Kauze? Ja, das sind ehrliche Leute, die wollen ja sehen, wie es mir geht. Und dann sagt der Prophet im Namen Gottes, und alles, was sie sagen, werden sie dir abholen und dir klauen und dir nehmen. Ja? Der Teufel bestiehlt dich nur, wenn er weiß, was du hast. Mein Vater hat einen so frommen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Du musst nicht allen was sagen, was du hast. Ja? Wisse, du bist ein Bürger des Himmels. Jesus wohnt in dir. Du bist eine Behausung des Heiligen Geistes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Kind der kommenden Welt. Deine Heimat ist dort in der Höhe, dort oben im Jenseits. Und vielleicht hast du schon Visionen gehabt vom Himmel. Ich habe einige Visionen vom Himmel gehabt. Ich weiß, es ist herrlich. Gott hat das bereitet, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat. Paulus sagt, ich habe das alles gesehen, aber das kann ich auch gar nicht beschreiben. Du kannst das Übersinnliche nicht beschreiben. Das, was wir hier und jetzt davon sehen, ist nur ein Schimmer. Es ist herrlich, fantastisch. Der Himmel ist nichts, wohin wir kommen, ihr Lieben. Der Himmel ist, was wir in uns tragen. Und ich werde auch morgen das Thema predigen. Trage den Himmel in dir. Die Herrlichkeit Gottes in dir. Verrate nicht wie Judas den Herrn Jesus. Verrate nicht oder verleugne nicht wie Petrus den Herrn. Ich kenne den Menschen nicht. Ja. Wir haben ein Kinderlied gesungen oder meine Kinder haben ein Lied gesungen. Ich war noch nie im Himmel. Dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Ja, ich war auch noch nicht im Himmel. Will ich auch nicht gar nicht groß hin. Und ich bin auch gar nicht so scharf da drauf. Aber ich habe den Himmel schon in mir. Jesus Christus ist der König des Himmels. Ja, der mächtige Herr. Ich war, ja, wo komme ich her? Ich war noch nicht im Himmel, aber ich war im Bauch der Mutter. Bin geboren worden. Ja, ich lebe in dieser Welt und durch Jesus habe ich den Himmel jetzt in mir, ihr Lieben. Und durch den Heiligen Geist ist er eingezogen in mir, ja. Und wenn ich auf den Teufel höre, habe ich die Hölle und den Teufel in mir. Und es hängt immer davon ab, von wem und von was ich höre. Und deshalb, der Glaube kommt aus dem Hören. Deshalb ich predige, deshalb höre diese Predigten, unterstütze diese Predigten, was auch immer ist. Und die Hölle ist was Bösartiges, was Negatives. Und solange Jesus in mir wohnt, bin ich gütig, barmherzig, großzügig, liebevoll, bin ein ganz anderer Mensch. Und ich merke ganz schnell, wohnt bei ihm Jesus oder wohnt bei ihm nicht der Herr Jesus? Die Menschen, sie haben eine falsche Vorstellung vom Hölle und vom Himmel. Ja, wer in deinem Herzen regiert, das ist auch das Reich dessen, dem du angehörst. Ein Jesuitenpater in Stuttgart sagte mir, das war ein Schwuler, hat einen Krebs gehabt, sehr schwer, war, ja, und das sind schon 50 Jahre her, sagte zu mir, sag mir nichts von der Hölle. Du musst mir nichts von der Hölle sagen, Herr Matudis, ich mache schon die Hölle durch. Als Schwuler damals, vor 50 Jahren, da waren auch die Gesetze anders und vieles andere mehr. Und als Krebskranker, unheilbar. Ja, ich mache schon die Hölle durch. Und so viele Menschen machen schon die Hölle durch und sind noch gar nicht mal in der Hölle. Und andere, die machen den Himmel durch und sind noch gar nicht im Himmel. Nur nebenbei. Die Hölle ist ein geistiger Ort, genauso wie der Himmel. Und das existiert in meinem Leben, in unserer Welt, wen wir da regieren lassen, wer uns bestimmen kann, welchen Dingen wir immer nachlaufen und nachjagen. Ja? Und diese Dinge werden wir dann in der Ewigkeit mitbesitzen und mitbeherrschen oder die werden uns beherrschen, wem ich nachjage. Und das ist Hölle. Hölle ist Gottes Ferne, verstehst du? Der Raucher kommt in die Hölle und hat immer Verlangen nach Rauchen, aber dort gibt es keine Zigaretten mehr. Und da kannst du nicht nach Polen fahren und was holen. Ja, da gibt es oder was anderes, ja. Das Weiterleben nach dem Tod ist eine sehr vernünftige, natürliche Folge der Ordnung der Dinge. Gott hat es so eingerichtet, das, was du hier bist, so wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Schließlich geht es nicht jemand verloren. Ja, der Körper lässt die Erde hier. Das Irdische lassen wir hier. Es wird zur Erde, was von der Erde ist. Mensch, ja, wer bist du? Ja, wir gehen verloren oder wir gehen in die Seligkeit. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ja, und der Weg zur Seligkeit ist ein schmaler Weg, schmale Pforte. Wenn sich deine Seele während hier dieses irdischen Aufenthalts an die materielle Welt heftet, sich festhält, festkrallt, das will ich haben und das will ich haben, und dann verkaufst du womöglich deine Seele für irgendetwas irdisches, materielles. Ja, und du löst dich nicht von diesen Dingen. Und dann, wenn du den Rückweg antrittst zu der Heimat der Seele, dort in der Höhe, ja, dann wirst du Schmerzen haben, dann wirst du schreien, brüllen wie ein Stier. Ja, wir sind hier nur Durchreisende durch diese Welt. An was denken wir? Was ist uns wichtig? Was ist unsere Priorität? Gott sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Ja, entdecke das Original in deinem Leben, das Original, das Gott hier rausgegeben hat, und Gott hat einen Plan für dich und mich. Ja, mit wem und mit was du verbunden bist die ganze Zeit, das erlebst du bei deiner Heimgang. Jesus sagte, ich richte niemand, Johannes 8, Vers 14, der Herr wird dich richten, das jüngste Gericht, Gott wird niemand richten, glaub nicht diesen Unsinn. Die meisten Leute glauben, Gott wird mich richten, nein. Ich war mal am Thron Gottes und Gott hat mir gezeigt, was das Gericht Gottes sein wird. Ja, im höchsten Gericht Gottes, da gibt es niemand, der sich da auf dem Stuhl sitzt, ein Richter und dich richtet. Ja, da bist du jetzt und da wird einer reingeführt und alles, was er Schlimmes getan hat, was er verbrochen hat, wie er gelebt hat und so weiter. Und dann sagt, wie würdest du ihn verurteilen? Wie würdest du ihn verurteilen? Und der ist des Todes schuldig, so wie der David, denn als der Prophet Nathan ihm die Geschichte nach seinem Sündenfall erzählte, ja, das ist Todes schuldig. Die Bücher werden aufgetan und die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken, ob sie gut waren oder schlecht waren. Also am Tag Gottes war ich da und ich habe am Tag Gottes auch so, als ich mal ein Koma-Erlebnis hatte, so Nahtoderlebnis hatte, da bin ich auf dem Weg zum Himmel und ich sehe drei Leute stehen mir im Weg, die blockieren mich. Und ich wusste ganz genau, als ich zu mir kam wieder, was ich machen soll. Und dort wird es so verfahren, verstehst du? Dort wird das Leben irgendeines Menschen gezeigt, eines Weltmenschen, vielleicht von deinem Großvater Adam, was der alles getan hat, wie er gelebt hat, die ganzen Verfehlungen oder seine falschen Entscheidungen, alles Schlimmste. Und dann wird er gerichtet nach seinen Werken. Das ist der Todesschuldig. Und so wie du die richtest, wirst du gerichtet. So steht es in der Bibel. Und dann fragen sie dich, und was sagst du jetzt zu diesem Menschen? Ist er selig? Wo soll er hin? Was sagst du, ganz weit weg von Gott? Ja, wir sprechen selbst das Urteil. Jesus sagt, ich richte niemand. Das Gericht ist der Ewigkeit übergeben. Dass du akzeptierst und das, was du sagst, das trifft zu. Ja, sprich nichts Negatives über andere Menschen. Deshalb, du richtest jetzt schon zu Lebzeiten. Deshalb sagt der liebe Gott, du sollst nicht richten. Denn natürliche Menschen haben natürliche Neigungen. Die haben natürliche Neigungen. Und die sind irdisch gesinnt. Aber ich will nur eines sagen, wir sind erlöst. Wir haben hier das Lied gehört, ich bin bedeckt mit dem Blut Jesu. Ja, wir sind erlöst. Meine Schuld ist gedeckt. Und da kommt auch einer rein. Als ich am jüngsten Tag ein Bericht des Tag Gottes war, dann sah ich, da kommt einer, der hat nicht viel, der hat nur ja, einige Kleider, die sind verflecken, haben diese Kleider, vieles mehr und so weiter. Ja, der kommt an den Thron Gottes, verstehst du? Und das bist du. Du richtest in der Ewigkeit über andere. Ja, du hast vergeben, du hast dich selbst vergeben, du hast andere nicht negativ beurteilt. So, das trifft zu. Wie man in den Wald reinruft, so halt es raus. Gewinne das Leben. Es wäre ganz gut, sich mal das anzugewöhnen. Ja, nicht an den Anfang des Lebens denken, sondern an das Ende. Denke an das Ende. Wie wird es sein? Wie werde ich einmal vor dem Herrn stehen? Wie werde ich verurteilt von mir selber? Verstehst? Denn wer sich jetzt richtet, der wird nicht gerichtet, heißt es in der Bibel. Wie werden gerichtet? Wenn wir uns nicht richten. Gewinne das Leben, Matthäus Kapitel 16, Vers 26, da lese ich, welchen Gewinn hat es einen Menschen, oder welchen Gewinn hat der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert? Oder was wird ein Mensch im Austausch für seine Seele geben? Was kann er überhaupt geben? Ja, du kannst nichts geben. Ich bin bedeckt mit dem Blut Jesu. Das ist das Einzige. Du kannst nur zu Jesus gehen und sagen, Jesus, was sagst du? Ja, wo soll der hingehen? Und dann wird der Herr sagen, kommt her, ihr Gesegneten. Ihr wart über wenig treu und habt gut verwaltet. Ja, das Leben vieler Menschen hier in dieser Welt dreht sich nur um Geld, um Unterhaltung, um Anerkennung. Und sie vernachlässigen ganz die Seele. Ich will gesund sein und gesund werden. Ja, jeder will gesund werden. Jeder will reich werden. Das Wichtigste ist, dass ich das Über-Ich, gestern sprach ich von diesem Über-Ich, mich mit Gott verbinde. Herr, was sagst du? Ich habe dir nichts zu sagen. Das ist alles bedeckt durch das Blut. In meiner Bibel heißt es, selbst wenn unsere Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Mein Über-Ich ist das Bindeglied, das ist die Seele zwischen mir und Gott. Ja, das ist die Währung. Das, was in meiner Seele wohnt und in meiner Seele ist, das ist die Währung für den Himmel. Dort wird gezählt. Und deshalb, die Seele soll sich ein Konto anlegen in der Ewigkeit, dass du dort die Schätze transferierst. Was du hier einem meiner geringsten Brüder getan hast, das habt ihr mir getan, hat der Herr gesagt. Ja, einfach rüberschieben. Einfach rüberschieben. Da, wo dein Schatz ist, da soll auch dein Herz sein. Und im Jenseits brauchst du von dieser Welt nuscht. Da brauchst du nichts. Da kannst du alles da lassen. Und du wirst auch alles da lassen. Denk an die Geschichte vom reichen Kornbauer. Der hat hier Erfolg gehabt, war gesegnet sogar von Gott, verstehst du? War ein reicher Bauer. Oh, die Felder haben gut getragen. Und nun, liebe Seele, hab gute Zeit, leb gutes Leben. Und dann fragt der Herr, und was wird es sein, was er bereitet hat? Für was er gelebt hat, was er geerntet hat, wer wird das auffressen? In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17 heißt es, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust und so weiter, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, und es geht um die Ewigkeit. Wer den Willen Gottes tut, bleibt in der Ewigkeit. Gewinne dein Leben, fang an, was für die Ewigkeit zu tun, für deine Ewigkeit, nicht für die Ewigkeit anderer Leute. Evangelisiere nicht andere Leute, erwecke nicht andere Leute, erwecke dich selbst. Und dann geht es vorwärts. Die Seele zu verlieren heißt, das Leben zu verlieren. Was habe ich? Was wird es sein, was ich bereitet habe? Folglich ist ein Leben, das sich aufgrund nur auf Geld richtet, auf Reichtum oder Ruhm und sich darauf konzentriert, nichts wert. Ja? Nichts wert. Was kannst du für Euro oder Dollar oder Rubel im Himmel kaufen? Die Währung gilt dort nicht, dort gilt ganz andere Währung. Bist du gewaschen durch das Blut Jesu Christi? Johannes 12, Vers 25 nochmals. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wer sein Leben hasst, also ich mag dich nicht, das ist nicht mein Leben. Ja, wer sein Leben hasst, der wird es für das ewige Leben behalten. Ja, wer sagt, ja, wer so lebt, als wer der nicht hat und wer ja so dient, verstehst, der das alles gebraucht. Lao Tse, ein Chinese, vor 2500 Jahren sagte, an Habe zu gewinnen heißt, sein Sein zu verlieren. Was du an Besitz gewinnst, das verlierst du sowieso, lässt du hier. Hast du umsonst gelebt, umsonst gearbeitet, umsonst geschuftet. Konfuzius, ein Zeitgenosse von Lao Tse, er schreibt, der Edle benutzt seinen Reichtum, um sein Leben zu gestalten. Der Niedrige, Demütige benutzt sein Leben, um Reichtum zu gelangen. Ja, für was gebrauchst du dein Leben? Aristoteles Onassis, ein reicher griechischer Geschäftsmann, er sagte, ein reicher Mann ist oft nur ein Armer, der nur Geld hat und nicht mehr. Ja, ein Reicher. Gewinne dein Leben, es geht nicht um Geld. Wir brauchen das Geld ist schmutzig, hat jemand gesagt, aber wir müssen damit leben, wir müssen was kaufen, aber du lebst nicht dafür. Denk an die ganzen Lottospieler und Lottogewinner. 80% jener Glückspilze im Lotto seit dem Start von 1955 hier in Deutschland sind arm geworden. 80% sind arm geworden, die im Lotto gewonnen haben seit 55. Ja, die den Hauptgewinn einheimsten und waren oft nach 2 Jahren arme Kerle. Ja, ihr Kontostand war auf 0 angelangt. Sie waren in rote Zahlen. Da war ein Mann im Jahre 2005 in Bayern vor Gericht, weil er verschiedene Banken überfallen hatte. Er war ein ehemaliger Lottogewinner, wollte einfach zudecken, dass er sein Geld bei der Spielbank verspielt hat, verstehst du? Und jetzt wollte er über Bankraub sein Geld wieder auffüllen. In Thüringen, auch im gleichen Jahr, 26. September, war nach dem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass ein Serieneinbrecher von sich reden macht und so weiter. Und er hat vor ein paar Jahren 1,5 Millionen im Lotto gewonnen, hatte D-Mark damals natürlich, und mit dem Geld ebenfalls nicht umgehen konnte. Ja, er konnte nicht umgehen. Es gibt so viele Leute, die mit ihrem Geld nicht umgehen können. Und noch schlimmer traf es einer den ersten Lottogewinner von 1955. Der war Hotelbesitzer, so Pension, und als er das gewonnen hat, hat er an seine Tür ein Schild aufgehängt, wegen Reichtum geschlossen. Und dann hat er das Leben genossen in vollen Zügen. Dann machte er sich auf, das Geld zu verprassen, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Aber als er ein paar Jahre später starb, war von diesem ganzen Traum nichts mehr übrig, und dieser gute Mann ist gestorben im Obdachlosenheim. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt? Geld ist nur Materialismus, macht nicht glücklich, beruhigt vielleicht ein bisschen. Was nützt es, was hilft mir und was habe ich davon, wenn ich die ganze Welt gewinne und auf der ganzen Welt Erfolg habe? Ja. Was hat man davon, wenn man überall gelobt und geehrt wird und Gott ehrt einen nicht, Gott anerkennt einen nicht? Ja, der nimmt Schaden an seine Seele, dich kenne ich nicht. Ja, wo kommst du her? Geht hin, ihr verflucht in das ewige Feuer. Wir sollen für unsere eigene Seele sorgen, sich Gedanken machen rechtzeitig für unsere Ewigkeit. Für was lebe ich denn? Was ist der Sinn meines Lebens? Ja, wenn man in die Ewigkeit geht, nimmt man nichts mit von dieser Welt. Dort nützt mein Konto nichts, mein Sparbuch nichts. Dort nützt ja auch der ganze Schrank voll Kleider und Schuhe nichts. Dort nützt meine Gesundheit nichts. Dort nützt meine Arbeitsstelle nichts, mein Haus, meine tollen Möbel, meine Technik, was ich zu Hause habe und vieles andere mehr. Die ganzen Reisen, die ich gemacht habe, was ich gesehen habe, das kannst du alles hier lassen. Das wird hier unter der Erde verschimmeln und verfaulen. Ja, meine ganzen Freuden und Freunde, wir nehmen nichts mit. Deshalb gewinne dein Leben, ist mein Thema. Was nützt es dir? Ja, du verlierst die Seele. Und die Heilung deiner Seele ist, die Heilung deines Körpers und deines Geistes. Und deine Seele ist bestimmt für die Ewigkeit, für das wahre Leben. Wir haben ein schönes Lied. Und da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund voll macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, dieser Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, und das ist, was einen reich macht, wenn du anfängst, Gott zu loben. Hier, ja, die meisten sind so dumm wie unser Chirurg Virchow hier in Berlin, der gesagt haben soll, er habe so viele Menschen schon operiert und so viele Leichen seziert, aber die Seele hat er noch nie gefunden und noch nie gesehen. Und es gibt keine Seele, verstehst du? Ja, was nützt es? Dein Körper wird repariert. Und was nützt es dem Herrn Virchow, wenn er alle Körperteile seziert und operiert und alles heilen kann und die Seele kann er nicht heilen? Der Seele hilft auch keine Medizin. Die Heilung der Seele gibt es erst, wenn du Jesus gefunden hast. Halleluja, Lob und Dank, erst dann. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, als Gott Adam aus der Erde geformt hatte und dann seinen guten Heiligen Geist in seine Nase einhauchte, da wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja. Deshalb kann der Herr Virchow die Seele gar nicht finden. Der kann bis in alle Ewigkeit skalpieren, bis er grün und blau ist. Und er wird die Seele nicht finden. Denn die Seele ist ein Hauch Gottes. Es macht den Menschen erst richtig aus, was der Mensch ist. Der Mensch kam erst zum der Seele, als Gott ihn einhauchte und anhauchte. Und darum sehnt sich die Seele auch nur nach Gott. Suche Jesus und sein Licht, gibt es ein Gedicht und vom Augustinus, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ja, Gott kann die Seele befriedigen und ausfüllen und erst in Gott findet die Seele Ruhe und Frieden. Da können dir sogar Organe ausoperiert werden und von dir bleibt vielleicht nichts übrig, aber du hast Frieden in deiner Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, hat hier noch einmal, und vergiss nicht, was er an dir getan hat. Dass er dir so viel Gutes getan hat, dir deine Sünden vergeben hat, der Heilt an deinen Gebrechen und dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler und du schwingst dich auf. Hier werden ein paar wichtige Sachen erwähnt, die Sünden, die Schuld muss vergeben werden, die Kränkungen, die Verletzungen müssen geheilt werden. Das, was kränkt, macht krank. Das, was einen kränkt, macht wirklich krank, ihr Lieben. Er heilt alle meine Gebrechen. Und das kann die liebe Medizin vom Herrn Virchow und von wem auch immer nicht tun. Das kann auch keine Psychiatrie und Psychologie und Therapie. Ja, keine Therapie. Weißt du, was Therapie ist? Heilung durch die Anbetung Gottes. Heilung durch die Anbetung Gottes. Und Heilung ist mehr als nur Schwamm drüber. Ja, Heilung ist mehr. Jede Schuld ist eine Verletzung der Liebe Gottes und der Liebe überhaupt. Ärzte wissen viel über die Krankheit des Körpers, aber von der Seele haben sie keine blasse Ahnung. Entschuldigung, dass ich so denke. Sie wissen nicht, wie man Schuld beseitigt. Die können dir ausreden, dich auf der Couch hinlegen und sprich das mal aus. Aber sie wissen nicht, wie man erfolgreich vergibt. Vergibt, das sogar auch in der Ewigkeit vergeben ist. Vergebung ist das Angebot Gottes. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist im Vater unser. Wir bitten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja, wir sollen Gott an die Arbeit lassen. Nur Jesus kann uns dauerhaft helfen. Gestern sprach ich von der blutflüssigen Frau. Bei ihr hörten 12 Jahre der Blutfluss nicht auf. Sie war eine Verletzte. Aus ihrer Kindheit, wahrscheinlich auch verletzt von ihrem Partner. Sie war eine Ex-Frau vom Herodes. Ja, und die Geschichte, was da passiert ist, Johannes der Täufer wettert gegen den Herodes und sagt, es ist nicht recht, was du tust, dass du hier die Frau gehen lässt. Markus Kapitel 6, Vers 18. Deshalb ist auch diese Geschichte erwähnt dort. Ja, es kostete sogar dem Johannes den Kopf, weil er die Wahrheit sagte. Und das war die Stimme Gottes. Johannes war die Stimme Gottes, der dem Herrn den Weg bereitet. Aber Herodes hat die Stimme Gottes geköpft und als dann eines Tages Jesus nach 30 Jahren oder so vor ihm steht, dann sagt Jesus noch mehr, noch mu, gar nichts, überhaupt nichts. Redest du nicht mit mir, regt er sich auf. Ja, er hat die Stimme Gottes getötet. Und wenn wir einmal die Stimme Gottes getötet haben, haben wir keine weitere Stimme Gottes. Deshalb höre Gottes Wort. Er hat sich an seine Seele versündigt, an die Liebe versündigt. Er ist zum Mörder geworden. Ja. Und damit hat er sein Leben verspielt. Gewinne dein Leben, ist mein Ziel. Obwohl er fromm war, obwohl er gerne den Johannes hörte, ja, obwohl er den Juden einen Tempel baute, ja, aber dieser Tempel wurde von Gott auch nach 70 Jahren oder nach, ja, im Jahre 70 nach Christus zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Gewinne dein Leben. Was hast du am Schluss von deinem Leben? Spiele nicht mit dem Heil, wie Herodes damals. Gib keine falsche Eide und Gelübde. Als das Mädel da tanzt, verstehst du, dann sagst du, selbst wenn ich das halbe Königreich geben müsste, du sollst das haben, den Kopf des Johannes. Ja, wir brauchen Vergebung, koste was es wolle, wenn wir selig werden wollen. Wir brauchen Vergebung, wenn wir wieder zu Gott zurückkommen möchten, damit Gott wieder zu uns spricht. Wir brauchen Vergebung. Und nur am Kreuz werden wir die Schuld und die Lasten los. Gott richtet niemand. Der Mensch richtet sich selbst zugrunde, macht sich selbst kaputt, so wie der Herodes oder so wie ich in meiner Vision das gesehen habe. Jeder spricht selbst das Urteil über sein Leben, entweder schon jetzt oder erst in der Ewigkeit. Wenn Vergebung ausgesprochen wird, kann die Seele heil werden, schon zu Lebzeiten, ja, und gesund werden. Einfach Vergebung aussprechen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann wird unser Mund wieder fröhlich und die Seele gesund und wir fahren auf wie Adler. Der ganze Mensch profitiert davon, der Körper, die Seele und der Geist. Man wird geradezu wieder jung, wie David hier sagt. Ja, man gewinnt das Leben, die fahren auf wie frische, junge Adler. Und das ist Seelsorge an seiner eigenen Seele. Und das ist sehr empfehlenswert, Seelsorge an seiner eigenen Seele, dass man zum Herrn kommt, dem Herrn bekennt, was da gelaufen ist, verstehst du, und nicht immer den Herrgott spielt. Statt Gebet will ich heute ein altes Lied von Friedrich Hiller aus dem 17. Jahrhundert lesen. Und da heißt es, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinn. Hält man mich, so laufe ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort. Fortgedrungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod hin. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron, will ich eilen, das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Was da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon. Gewinne dein Leben, ist mein Thema. Ja? Jesus, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Läng die Schritte, stärk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühl. Lock die Welt, sprich zu mir, schmied sie mich, so tröste du. Deine Gnade führe gerade mich aus ihrem Spiel. Gewinne das Leben. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo es fehle, fühlt die Seele, aber du hast Kraft. Weil dein Wort das Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt, dort wird's tönen bei den Krönen. Gott ist es, der es schafft, ja? Und dann, jetzt hören wir das schöne Lied. Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Gewinne das Leben. Und das ist der Trip, auf den ich dich einladen möchte, in Jesu Namen. Amen.